Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Schufa erklärt. Alles über Bonität, Daten und Löschung von Einträgen. Tipps vom Anwalt. Neben mir sitzt diesmal nicht mein Kollege Michael Kehren, sondern wir haben heute den Kollegen Rechtsanwalt Notar Staheri zu Gast. Er ist Rechtsanwalt, insbesondere auch für das Gebiet Schufa und Löschungen von Einträgen und alles, was damit so zu tun hat. Und ja, ich grüße dich, Notasch. Hallo.
Hallo, Igor. Freut mich, heute dabei zu sein.
Du wirst uns heute einiges über die Schufa erzählen. Das ist ja sozusagen der Begriff, der generell bei vielen Gänsehaut auslöst, wenn sie das hören. Ist insgesamt sehr negativ konnotiert und darüber wirst du uns heute einiges erzählen. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Basics an. Was ist denn überhaupt die Schufa?
Ja, die Schufa, das hast du richtig gesagt, ist tatsächlich etwas, was vielen durch den Kopf wirbelt, wenn es um das Thema Kredite zum Beispiel geht. Und was macht die Schufa da? Die Schufa ist eine sogenannte Auskunftei, genauer eine Wirtschaftsauskunftei. Das heißt, ihre Aufgabe ist, dass sie eben Banken, aber auch Gläubigern, wie zum Beispiel Telekommunikationsdienstleistern und so weiter, Informationen bereitstellen, aufgrund derer die dann entscheiden können, ob sie jemanden gerne als Kunden haben möchten oder nicht. Und das können alle möglichen Gläubiger sein.
Also das trifft auch zum Beispiel Vermieter, ja, die wissen möchten, ob ihr Mieter, der hier potenziell auf der Matte steht.
Genau. Genau, also Vermieter, das können also wirklich jeder mögliche Gläubiger, der dir da so durch den Kopf geht.
Ja, kann denn eine Privatperson ohne weiteres eine Schufa-Auskunft verlangen über einen Dritten?
Ja, also das ist eben häufig der Fall, wenn eben die Privatperson einen Vertrag eingehen möchte, zum Beispiel eine Eigenschaft als Vermieter. Und da diskutiert man gar nicht darüber, habe ich überhaupt einen Auskunftsanspruch über den Basiskor. Das richtet sich nämlich nach der DSGVO und da brauche ich immer ein berechtigtes Interesse. Aber in der wirtschaftlichen Realität ist es so, dass oftmals eben, wenn so eine Auskunft nicht gegeben wird, also die sozusagen Schufa-Auskunft nicht vorgelegt wird, die Person schlichtweg keinen Vertrag mit dir schließt.
Okay, das ist nachvollziehbar. Okay, dann würde mich jetzt mal interessieren, was die Schufa dann alles speichert, weil das klingt bisher, was du erzählt hast, nach einer sehr umfangreichen Auskunft und da wird sicherlich eine Menge Informationen drin sein.
Da ist sogar ziemlich viel dabei und man weiß auch eigentlich gar nicht so genau, was die Schufa nämlich alles über dich weiß und was sie nicht weiß. Das ist mit ein Grund, warum es da auch gesetzgeberisch eben eine Initiative gibt, dass die Schufa da transparenter wird. Einmal mit dem, was sie überhaupt über einen wissen. Schon das ist natürlich Thema einer Auskunft. Da gibt die Schufa natürlich eine Auskunft. Da sieht man ganz viele Einträge. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, wie die Schufa überhaupt an Informationen kommt. Weil es gibt einmal Informationen, da gibt es eine sogenannte Einmeldung. Das heißt, ein Vertragspartner meldet zum Beispiel, dass die einen Vertrag mit dir geschlossen haben. Das kann zum Beispiel ein Telekommunikator, also zum Beispiel Vodafone oder Telekom sein. Oder ein Fitnessstudio. Aber oft ist es eben so, dass die Schufa auch andere Parameter in die Entscheidung mit einfließen lässt über einen Algorithmus und das eben nicht ganz transparent ist.
Okay, gut. Bedeutet, sprich, wenn du jetzt die Informationen dort abforderst für deine Mandanten und sagst, ich möchte jetzt wissen, was ihr alles gespeichert habt und wie es ausgewertet wurde, kriegst du auch nicht den ganzen Einblick oder ist das anders?
Also ich kriege natürlich Einblicke über die Eintragung, die es in der Schufa gibt. Ich kriege aber keine Aufschlüsselung darüber, wie sich denn nun aus diesen Eintragungen der Bonitätswert bzw. Basisscore ergibt, den die Schufa eben meinem Mandanten zuordnet.
Okay, das ist natürlich eine kritische Geschichte. Ja, also Intransparenz ist ein großes Problem bei solchen Sachen, denke ich mal, und wird wahrscheinlich auch Kern deiner Tätigkeit sein.
Ja. Absolut, absolut.
Okay, gut. Wie lange speichert denn die Schufa solche Informationen überhaupt?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht mal immer gleich. Also die Schufa hat da ein System. Die haben da auch so eine Art Speicherfristen, die sie sich selber auferlegt haben. Das hat aber gar keine gesetzgeberische Grundlage. Das heißt, es gibt einiges, was die Schufa nach 12 Monaten löscht, einiges, was dann eben nach 3 Jahren gelöscht wird. Das meiste, worum es den Mandanten meistens geht, sind Sachen, die nach 3 Jahren gelöscht werden. Beispielsweise, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel Zahlungsstörungen, dann wird ein Abwicklungskonto erstellt und wenn da eben was nicht gezahlt wird und es dann auch schon gezahlt und erledigt ist, bleibt es weitere 3 Jahre bestehen. Es gibt aber auch andere Sachen, die die Schufa speichert. Beispielsweise, wenn ich ein Darlehen haben möchte und bei verschiedenen Banken Kreditanfragen stelle. Und manchmal mache ich das gar nicht selber, sondern zum Beispiel Check24 für mich, ohne dass ich es will. Und dann misst die Schufa zum Beispiel dieser Tatsache, dass ich also bei mehreren Banken einen Kredit angefragt habe, als negative Tatsache. Und das wiederum wird dann zum Beispiel nach 12 Monaten gelöscht. Das große Problem ist, dass es immer mal wieder Fälle gibt, wo Mandanten zu mir kommen, wo ich mich wundere, weil es schon längst hätte gelöscht sein müssen und es nicht gelöscht ist.
Okay, also dann stellt sich jetzt die Frage, darf die Schufa denn so mit diesen Löschfristen so umgehen, so lose, sage ich jetzt mal?
Also grundsätzlich ist es immer so, dass man sich vorher überlegen muss, was ist denn das Geschäftsmodell der Schufa? Und das Geschäftsmodell der Schufa ist ja, das ist ein Big Data Modell, im Prinzip so viele Daten über jemanden zu haben, dass die Schufa sagen kann, hey, ich habe besonders viele Daten, mehr als andere Auskunftsteilen. Und dass eben möglichst viele Gläubiger aus allen möglichen Bereichen eben hierauf zugreifen. Und dieses Geschäftsmodell setzt eben voraus, dass die Schufa diese Daten auch möglichst lange speichert. Das heißt, die Schufa hat ein inhärentes Interesse daran, diese Daten möglichst lange zu speichern. Und dann kann es passieren, wie zum Beispiel im Falle einer Insolvenz, da ist es häufig so, dass ein Insolvenzverfahren beispielsweise mit einer sogenannten Restschuldbefreiung endet. Was heißt das? Das heißt, es gab ein Insolvenzverfahren, die Person hat eine gewisse Quote und der hat sie jetzt erfüllt und dann gibt es eine sogenannte Restschuld, die verbleibt. Und darüber gibt es dann eine sogenannte Restschuldbefreiung. Das ist ein richterlicher Beschluss. Und 6 Monate, nachdem diese Restschuldbefreiung beschlossen worden ist, also quasi in Rechtskraft erwachsen ist, gibt es da tatsächlich eine nationale Verordnung, die dann sagt, dass das eben dann gelöscht werden muss. Das gilt dann zum Beispiel auch für Eintragungen ins Schuldnerverzeichnis. Da gibt es gewisse Löschfristen, die einfach gesetzgeberisch vorgegeben sind. Und da kam die Schufa, wo wir der Frage sind, darf die Schufa das? Und hat einfach gesagt, ja, wir wollen das aber gerne 3 Jahre speichern. Und da ist tatsächlich Folgendes passiert. Da gab es ein Urteil vom Oberlandesgericht Schleswig, das ist also das höchste Zivilgericht im Bundesland Schleswig-Holstein. Und die haben gesagt, das darf doch die Schufa gar nicht. Die können doch nicht einfach über gesetzgeberische Verordnungen hinweg etwas länger speichern, weil man doch eben, und das ist ja auch Sinn und Zweck eines Insolvenzverfahrens, das Recht hat auf Vergessenwerden, dass man wieder eine weiße Weste hat. Und dann hat die Schufa das angepasst und hat dann gesagt, okay, dann löschen wir das eben nach 6 Monaten. Hat aber auch lange Zeit eben sich auf andere Urteile, die es durchaus gab, von anderen Oberlandesgerichten berufen, die dann meinten, doch, das darf die Schufa durchaus. Das war lange Zeit ein offener Rechtsstreit, wo es einen Flickenteppich an unterschiedlicher Rechtsprechung bundesweit gab. Und da war lange unklar, ob die Schufa das überhaupt darf oder nicht. Klarheit hat im Prinzip ein EuGH-Urteil gebracht, nämlich vom 7. Dezember 23. Für diejenigen, die das gerne nachlesen wollen, das ist das Aktenzeichen C634 aus 21.
Okay, und wenn wir jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückkommen, ob die Schufa das darf, was ist jetzt das Ergebnis?
Genau, die Schufa darf das nicht und das hat folgenden Hintergrund. Man steht vor einem Dilemma. Weil es ja die DSGVO gibt, die Datenschutzgrundverordnung, die gibt es seit dem Mai 2018 und da gibt es einfach ganz klare Vorgaben. Und die Artikel aus der DSGVO, die da relevant sind, sind der Artikel 6, 15, 17 und 22. Artikel 6, um da mal anzufangen, sagt, wann ich überhaupt etwas speichern darf, beziehungsweise vorab überhaupt die Datenverarbeitung machen darf. Ich brauche dafür nämlich ein berechtigtes Interesse, weil ich an sich auch immer zum Beispiel datensparsam umgehen muss mit dem, was ich bekomme. Und das ist genau diametral zum Geschäftsmodell der Schufa. Und was halt eben unzulässig ist, da sind wir bei Artikel 22 DSGVO, ist eben ein automatisches Profiling. Und genau das passiert, weil die Schufa anhand vorgefertigter Entscheidungsparameter, da sind wir bei einem sogenannten Algorithmus, das heißt, da gibt es einfach so eine Art Entscheidungspfad. Man muss es sich wie einen Baum vorstellen mit Verästelungen. Und je nachdem führt es dazu, dass die Schufa einen gewissen Score errechnet. Dieser liegt bei 0 bis 100. 100 ist natürlich sehr gut, wobei 100 kann auch heißen, dass es eben gar keine Informationen zu der Person gibt. Das heißt, 100 ist dann manchmal auch nicht so gut. Im Regelfall ist es etwas weniger als 100, 98, 99%. Und das große Problem ist, dass das quasi ein Profiling ist, Menschen also in Schubladen gesteckt werden, um es einfach auszudrücken, und der betroffene Mensch jetzt ein Problem hat, weil die Gläubiger, um die es geht, die kriegen ja eben diese Werte von der Schufa ermittelt, und basierend auf diesen Werten treffen die Gläubiger eine Entscheidung, gehe ich den Vertrag ein oder nicht. Wenn ich jetzt also als betroffene Person Auskunft verlange von dem Gläubiger, dann wird der Gläubiger mir nicht viel sagen können, weil er sagt, naja, das ist der Wert, den wir geliefert bekommen haben. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass die Schufa wiederum auch nicht unmittelbar einen Einfluss drauf hat, wie die Entscheidung des Gläubigers ausfällt. Und jetzt stehe ich da als betroffene Person so ein bisschen im leeren Raum, und genau das soll eben nicht passieren, weil ich eben Objekt eines Profilings werde und eben gar keinen Einfluss habe. Und das ist eben ein verbotenes Profiling. Das hat der EuGH in dem Urteil, was ich meinte, aus dem Dezember 23 entschieden. Und das hat für Wirbel gesorgt.
Okay, danke für deine Ausführungen. Was hat denn das EuGH-Urteil für eine Auswirkung auf das deutsche Recht?
Ja, also ich habe eben nach der DSGVO das eben auch geregelt, in Artikel 17 DSGVO, ein Recht auf Vergessenwerden. Das heißt, ich habe einen Löschungsanspruch gegen die Schufa. Beziehe mich also auf ein EuGH-Urteil, was wegweisend ist und was entschieden hat, dass eben dieser Negativeintrag, und das kann an sich jeder Negativeintrag sein, eben Auswirkungen eines verbotenen Profilings ist. Das heißt, ich habe immer einen Löschungsanspruch gegen die Schufa betreffend negative Einträge. Jetzt ist es so, dass der EuGH ja ein europäisches Gericht ist. Und jetzt sind wir natürlich in Deutschland. Die DSGVO wiederum ist ja eine europarechtliche Norm, ne, also Datenschutzgrundverordnung, das merkt man daran, dass da Artikel steht und eben nicht Paragraph. Und die wird im Rahmen einer Vollharmonisierung überall in der EU angewendet. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich in Deutschland bin, in Frankreich oder in Spanien. Es gilt die DSGVO für alle. Das, was dazu führt, dass wenn der EuGH, und das ist hier passiert, in einer sogenannten Vorlageentscheidung, wo also ein nationales Gericht, hier war das das Verwaltungsgericht Wiesbaden, eine Frage stellt, wie man nämlich Europarecht zu verstehen und anzuwenden hat, eine Entscheidung trifft, das eben bindend ist. Das ist einmal bindend für das Gericht, um das es in dem Einzelfall ging. Aber, und da ist man sich einig, es ist auch de facto bindend für alle deutschen Gerichte. Warum? Diese Bindungswirkung, die ist jetzt manchmal streitig, und das führt dazu, dass oftmals eben es Entscheidungen gibt vom EuGH, die das in die eine Richtung sehen, und dann gibt es auf einmal aus dem Nichts eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, was es anders sieht. Aber streng genommen ist es tatsächlich so, wenn ich als unterinstanzliches Gericht, und damit meine ich das Gericht, wo man die Klage erheben würde, das Landgericht in der Regel, aber es kann auch ein Amtsgericht sein, dazu komme ich noch. Wenn dieses Gericht jetzt anders entscheidet, als der EuGH das entschieden hat, dann läuft es Gefahr, dass diese Entscheidung kassiert wird, nämlich von der nächsten Instanz. Also ist es tatsächlich so, dass man davon ausgehen kann, dass die unterinstanzlichen Gerichte jetzt nicht abweichen würden von dem, was der EuGH gesagt hat. Auch der BGH ist an sich daran gebunden, was der EuGH sagt. Aber es gab schon in der Vergangenheit verschiedene Fälle, zum Beispiel, wo es um das Thema Verbraucherwiderruf ging, wo der BGH durchaus abgewichen ist von dem, was der EuGH gesagt hat. Und das endete meistens darin, dass der BGH nachgeben musste und es doch so entscheiden musste, wie das der EuGH vorgab. Hier gibt es allerdings noch keine BGH-Entscheidung. Und die Tendenz sieht so aus, dass die EuGH-Entscheidung von den Gerichten auch so angenommen wird, zumindest in Deutschland.
Alles klar, sehr interessant. Dann bleibt erstmal abzuwarten, was der BGH denn zu der ganzen Geschichte sagt. Jetzt habe ich hier eine weitere Frage, die für die Praxis auch natürlich sehr relevant ist. Und zwar, dass die Schufa-Einträge sich generell auf die Bonität auswirken, ist ja wahrscheinlich allgemein bekannt. Welche Auswirkungen hat denn ein schlechter oder negativer Score bei der Schufa so auf den Alltag bei den Betroffenen? Du hast ja viele Mandanten, die zu dir und ihren Problemen kommen. Was ist so der typische Fall?
Da gibt es eine ganze Reihe von Fällen. Das kann ein Wohnungswechsel sein. Man möchte umziehen in eine größere Wohnung, weil man zum Beispiel Familienzuwachs hat. Und dann findet man zwar ganz viele Angebote. Es ist sowieso schwierig auf dem Wohnungsmarkt, seien wir ehrlich. Aber und dann ist es mal soweit und dann will man den Vertrag schließen und dann kommt einem die Schufa in die Quere. Das heißt, es kann einem schon daran hindern, eben eine Wohnung anzubieten. Es kann einen daran hindern, anderweitig seinen Traum vom Eigenheim zu realisieren, indem man zum Beispiel, und das kann angefangen sein beim Bausparen, ja, das kann eine relativ junge Person sein, relativ am Anfang ihres Lebens, will einen Bausparvertrag abschließen, geht nicht. Es kann aber auch jemand sein, der jetzt wirklich ein Immobiliardarlehen abschließen will, geht nicht. Das geht so weit, dass man teilweise sogar keinen Handyvertrag bekommt.
Das ist natürlich ein heftiger Einschnitt so in die Lebensführung der Person. Deswegen versuchen sie natürlich alles, um diese Einträge löschen zu lassen. Das ist dann völlig nachvollziehbar. Okay, dann kommen wir auch zu dem Thema Löschung. Also wie kann man jetzt eine vorzeitige Löschung denn bewirken? Du hast ja jetzt von diesen ganzen Fristen gesprochen. Die sind ja für viele derart lang, dass das gar nicht in Frage kommt, abzuwarten, bis die automatische Löschung stattfindet, sondern die Personen wollen die ganze Geschichte vorzeitig bereinigt haben. Und wie sind denn da die Erfolgsaussichten und wie kann man so eine vorzeitige Löschung überhaupt bewirken?
Also, es ist grundsätzlich so, dass die Schufa eben ungern etwas vorzeitig löscht, einfach weil das dem Geschäftsmodell schaden würde. Man muss halt wieder sehen, wenn jetzt die Schufa anfangen würde, das immer so umzusetzen, wie es eigentlich rechtens wäre, das dazu führen würde, dass die Schufa in ihrer Marktallmacht, würde ich fast schon sagen, es gibt auch andere Auskunftsteine, da muss man ehrlich sein. Ne? Es wird immer gegen die Schufa geschossen. Wenn man aber ehrlich ist, es gibt auch andere Auskunftsteine. Es ist jetzt nicht so, dass die Schufa die einzigen sind, die es so machen. Wenn wir beim Thema DSGVO sind, auch in ganz anderen Bereichen gibt es ganz viele Anbieter, die mit Big Data unterwegs sind. Das kann auch Meta sein oder Google Alphabet, die eben auch das nicht so machen, wie es die DSGVO gerne hätte. Und die machen natürlich irgendwo eine Kalkulation, wie häufig sie eben mit Forderungen konfrontiert sind, die wirklich den Weg zum Gericht finden und ob es dann Sinn macht, dann nachzugeben und wie dann die Nachteile wiederum für die Schufa wären bezüglich ihres Geschäftsmodells. Weil je öfter die Schufa eben Sachen vorzeitig löscht und so kürzer Sachen bei der Schufa gespeichert sind, umso weniger haben die Daten der Schufa Wert. Umso weniger Umsatz wird die Schufa machen. Die Schufa sucht ja jetzt schon nach Investoren und das nicht seit gestern. Das heißt, die vorzeitige Löschung ist in der Regel etwas, was der Schufa, ja, böse aufschlägt.
Okay, verstehe ich. Wie sind dann jetzt die Erfolgsaussichten, wenn jetzt jemand seine eigene Schufa gerne bereinigen möchte? Also sprich, es gibt ja, habe ich jetzt im Internet auch häufiger gesehen, so eine Art Musterschreiben, die schon vorgefertigt sind, dass man die Schufa dann anschreibt und sagt, ich möchte, dass ihr Eintrag 1, 2 und 3 löscht und so weiter. Wie sind da die Erfolgsaussichten? Was würdest du da sagen?
Ich bin ganz ehrlich eher schlecht. Das hat den Hintergrund, dass die Schufa eben ein Geschäftsmodell hat, was davon lebt, möglichst lange, möglichst viele Daten zu speichern. Und wenn die Schufa jetzt auf jedes Musterschreiben direkt reagieren würde, hätte die Schufa ein Problem. Das könnte sich irgendwann ändern, wenn es so einfach und günstig wird, gerichtlich gegen die Schufa vorzugehen, dass es für die Schufa keinen Unterschied mehr macht, ob jemand ein Musterschreiben losschickt oder einen Brief vom Anwalt. In der Regel ist es allerdings so, dass eben der Brief vom Anwalt deutlich mehr kostet. Das hat den Hintergrund, das haben wir ja gerade erarbeitet, welche Auswirkungen so ein negativer Schufa-Eintrag hat. Das heißt, auch der Gegenstandswert bei Gericht, sagt man auch Streitwert, liegt bei mindestens 10.000 Euro in der Regel, wenn man dann eben so eine Entscheidung wie einen Kredit nicht abschließen kann. Was dazu führt, dass die Anwaltskosten hoch sind. Und nicht jeder hat eine Rechtsschutzversicherung. Ich glaube, vielleicht ein Drittel, ich weiß es jetzt nicht genau, die neuesten Statistiken, aber sagen wir mal, ein Drittel der Bevölkerung hat eine Rechtsschutzversicherung. Und alle anderen können dann eben mit hohen Anwaltskosten rechnen und haben deshalb eine gewisse Hürde, zum Anwalt zu gehen. Das weiß die Schufa natürlich. Sie weiß natürlich auch, dass die Hürde dann umso höher ist, wenn man nicht nur außergerichtlich zum Anwalt geht, sondern auch noch vors Gericht zieht. Weil einige Anwälte natürlich auch nach Stundensätzen abrechnen und auch der geringstmögliche Preis relativ hoch ist, weil es gibt das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das ist der Mindestpreis für Anwälte, der richtet sich nun mal nach diesem Gegenstandswert. Das heißt, die Schufa weiß genau, dass viele Leute zwar ein Musterschreiben losschicken, aber nicht die Distanz gehen würden, die Extrameile, zum Anwalt zu gehen.
Okay, jetzt habe ich natürlich eine Frage hinsichtlich der Anwaltskosten. Du sagtest, das richtet sich in der Regel nach dem Streitwert und der liegt bei ungefähr 10.000 Euro. Wir müssen jetzt natürlich einmal herausstellen, dass 10.000 Euro jetzt nicht das Anwaltshonorar ist. Ja, das sollten die Hörer hier nicht missverstehen. Vielleicht kannst du noch mal genauer erläutern, wie teuer ist denn das, wenn du jetzt als Anwalt zum Beispiel außergerichtlich oder vorgerichtlich mit der Schufa korrespondierst und wie sieht es dann aus, wenn es vor Gericht geht? Wer trägt dann am Ende diese Kosten und so weiter?
Ja, also genau, das ist nur der Gegenstandswert oder Streitwert. Aus diesem errechnen sich dann erst die Anwaltskosten. Und es ist dann tatsächlich so, diese 10.000 Euro betreffen die Schufa. In der Regel ist es so, dass es sinnvoll ist, nicht nur die Schufa aufzufordern, zu löschen, sondern auch die Gläubiger, um die es bei den Negativeinträgen geht, zu kontaktieren. Weil gegen die hat man wiederum Anspruch auf Zustimmung zur Löschung. Und was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, das würde ich später noch gleich erwähnen, ist auch ein Schadensersatz, den man tatsächlich hat. Und zwar sowohl gegen die Gläubiger als auch gegen die Schufa. Und daraus ergibt sich dann letztendlich ein gesamter Gegenstandswert. Und dann gibt es das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das ist wie gesagt der Mindestpreis für Anwälte. Das ist auch das, was die Rechtsschutzversicherung zum Beispiel in der Regel übernehmen muss. Auch da gibt es manchmal Streitigkeiten, dass sie gerne den Gegenstandswert geringer ansetzen. Und dann gibt es eben auch andere Anwälte und Anwälte, die das nach Stundensatz berechnen. Und es gibt die Möglichkeit, dass mit einem Pauschalhonorar zu berechnen. Ich gucke zum Beispiel selber als Anwalt immer, um wie viele Eintragungen geht es, sprich wie viele Gläubiger muss ich denn da anschreiben? Ja, und dann muss man eben individuell schauen, wie komplex ist der Fall, um wie viele Negativeinträge geht es überhaupt und geht es hier nur um die Löschung beziehungsweise bei den Gläubigern die Zustimmung zur Löschung oder kommt eben auch Schadensersatz in Betracht und das ist zum Beispiel auch etwas, was sich jetzt gerade sehr, sehr stark entwickelt.
Okay, aber eine Sache ist natürlich noch wichtig hervorzuheben. Ich gehe jetzt davon aus, dass du, wenn du von dem Anspruch gegen die Gläubiger sprichst, die diesen Eintrag vielleicht veranlasst haben und gleichzeitig auch einen Anspruch gegen die Schufa auf Löschung, dann muss natürlich, wenn da eine Forderung dahinter steht, die natürlich auch beglichen sein. Also man kann nicht sagen, ich habe immer noch zwar Schulden bei meinen Gläubiger, aber ich will jetzt, dass die diese ganzen Einträge rauslöschen. Das wird doch wahrscheinlich in der Regel nicht durchgehen bei Gericht, oder?
Ja, also die Frage ist ja immer, man muss gucken, die Ansprüche, um die es hier geht, kommen aus dem Datenschutzrecht. Und da ist immer die grundlegende Frage, lagen überhaupt die Voraussetzungen einer Einmeldung vor? Da gibt es eben zum Beispiel in Paragraphen 31 Bundesdatenschutzgesetz. Und häufig passiert es eben, dass Forderungen, die beispielsweise schon längst bestritten worden sind, nichtsdestotrotz an die Schufa gemeldet worden sind. Oder auch häufig anzutreffen, dass Gläubiger eine Rechnung schicken, die Gläubiger geben das direkt an ein Inkassounternehmen weiter. Das Inkassounternehmen und auch der Gläubiger, der ursprüngliche Gläubiger, haben zu keinem Zeitpunkt überhaupt damit gedroht, dass das Ganze zur Schufa geht. Und oftmals gibt es nicht mal ein ordentliches Mahnwesen. Und dann kriegt man auf einmal direkt einen Schufa-Eintrag. Und es kann auch Fälle geben, und die gibt es auch nicht selten, dass man beispielsweise einen Umzug ordnungsgemäß gemeldet hat und da geht eine Mahnung an eine falsche Adresse, nämlich an die alte. Oder manchmal auch wirklich eine falsche Adresse. Manchmal tatsächlich wird der Name der Person sogar falsch geschrieben. Oder es ist ganz klar, zum Beispiel ein Reihenhaus, die Hausnummer 17b, geht aber an die Hausnummer 17. Das heißt, da passieren oft Fehler. Und schon die Einmeldung, dass also der Gläubiger das überhaupt an die Schufa weitergegeben hat und die Schufa das eingetragen hat, ist schon fehlerhaft. Und das sind immer die Fälle, wo man auch außergerichtlich mit dem Anwalt gute Aussicht auf Erfolg hat.
Ja, klasse. Danke dir für die Ausführungen. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich dachte, man muss tatsächlich immer einen ganz klaren Anspruch getilgt haben, den möglicherweise der Gläubiger hat. Aber das ist natürlich spannend zu wissen, dass es da auch Ausnahmen davon gibt und dass es, sagen wir mal, illegale Eintragungen gibt, trotz Bestehen eines Schuldverhältnisses in dem Sinne.
Man muss ganz klar sagen, es gibt natürlich auch Fälle, wo eine Forderung unbestritten ist, wo man einfach vergessen hat, eine Rechnung zu bezahlen. Dann ist das irgendwann erledigt, da gibt es ein Erledigungsvermerk, wenn man sich die Schufa-Auskunft zieht, das rate ich auch immer zu machen, dass man da mal einen Überblick hat, da ist das auch vermerkt, nur sagt die Schufa, ja, wir möchten es aber trotzdem noch 3 Jahre gespeichert haben und das geht eben definitiv nicht. Das heißt, spätestens an dem Zeitpunkt, wo es eben gezahlt ist, ist es erledigt und dann gehört es auch gelöscht. Die spannende Sache an dem Ganzen ist, dass der EuGH ja gesagt hat, dass dem ein verbotenes Profiling zugrunde liegt, was dazu führt, dass in der Regel schon die Einmeldung per se rechtswidrig ist. Das heißt, wenn man jetzt streng nach dem EuGH geht, da kann ich aber auch sagen, da ist die Schufa gerade dabei, auch der nationale Gesetzgeber in Deutschland da nochmal nachzufassen. Wenn man jetzt streng von dem System ausgeht, wie es ist, müsste jeder negative Schufa-Eintrag gelöscht werden. Wir waren ja aber auch beim Thema Erfolgsaussichten und es ist in der Regel schwierig, zu einem Ergebnis zu kommen, wenn eben die Forderung unbestritten ist und im Raum steht, weil die Schufa da unter Umständen berechtigtes Interesse vorlegen könnte. Ich rate jedenfalls meinem Mandanten immer dazu, sowas zu verfolgen, wenn man gute Erfolgsaussichten hat, sonst kann man sich auch den ganzen Stress sparen. Das heißt, ich empfehle immer meinen Mandanten in erster Linie, wenn eine Forderung offen ist, da eine Lösung zu finden mit den Gläubigern. Und wenn eine Lösung gefunden worden ist, dann auch erst vorzugehen.
Das ist ein sehr guter Ratschlag. Gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt hier Hörer haben, die vielleicht Unterstützung von einem Anwalt benötigen zu diesem Thema. Was würdest du empfehlen? Wie funktioniert die erste Kontaktaufnahme? Was braucht der Anwalt alles, um loszulegen?
Also an sich nur eine aktuelle Schufa-Auskunft. Möglichst natürlich eine Darstellung, um was für Forderungen geht es denn überhaupt, wenn man dazu vielleicht ein bisschen was erzählen kann. Weil ich habe jetzt ein paar Punkte genannt, auf die komme ich ja nicht automatisch als Anwalt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, naja, ich hatte da eine schwierige Phase und war in der Zeit krank oder war nicht in Deutschland, war länger im Urlaub. Das sind alles so einzelne Umstände, aus denen man durchaus Honig saugen kann, bis hin zu solchen Punkten wie, hey, ich habe einen Umzug gemeldet und wurde ignoriert oder das Inkassounternehmen hat mir nie eine richtige Mahnung geschickt oder die haben meinen Namen komplett falsch geschrieben, deshalb konnte das Schreiben gar nicht zugestellt werden. Das sind natürlich alles Informationen, die man als Anwalt benötigt, weil das sind genau auch die Fälle, wenn man mich jetzt fragen würde, naja, was sind so die Fälle, die außergerichtlich gelöst werden und was sind die Fälle, die vor Gericht müssen, würde ich sagen, all die Fälle, wo wir schon die Voraussetzungen der Einmeldung an die Schufa nicht haben, sind immer die Kandidaten, wo ich sage, da haben wir gute Chancen, das sogar außergerichtlich gelöst zu bekommen. Und da braucht man eben Input. Man kann sich merken, Schufa-Auskunft und eben solche besonderen Umstände zu der jeweiligen Rechnung oder Mahnung, um die es geht.
Dazu kann man natürlich noch anmerken, die Schufa bietet auf ihrer eigenen Internetseite eine kostenlose Auskunft für den jeweiligen Betroffenen selbst an. Also das heißt, man kann über sich selbst eine kostenlose Auskunft bei der Schufa ohne weiteres anfordern. Also die Hürde ist da ziemlich gering, bezahlen muss man das nicht, soweit ich mich erinnere.
Richtig, richtig, das ist vollkommen richtig. Wichtig ist natürlich auch, da kann ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Strategie Sinn macht, weil das eine ist, welche Unterlagen ich zum Anwalt bringe, worüber ich mir aber auch Klarheit verschaffen muss, ist, was möchte ich eigentlich? Es gibt nämlich 2 grundlegende Möglichkeiten. Entweder ich habe das Ziel, dass dieser Negativeintrag möglichst schnell gelöscht wird. Das ist das, womit die Leute meistens zu mir kommen, wo ich dann sage, okay, da haben wir diverse Möglichkeiten. weil da einfach das Ziel ist, es gelöscht zu bekommen. Warum sage ich das? Es gibt auch durchaus einige Kolleginnen und Kollegen, die in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Schadensersatz gegen die Schufa und gegen Gläubiger werben, gegen die Telekom und was weiß ich alles. Das ist ein ganz anderes Anliegen. Man muss dazu sagen, neben diesem Löschungsanspruch, den wir jetzt besprochen haben, beziehungsweise gegen den Gläubiger die Zustimmung zur Löschung, gibt es auch einen Schadensersatzanspruch. Der ergibt sich aus Artikel 82 DSGVO und da kann ich vom Gläubiger Schadensersatz verlangen, weil er nämlich ohne die Voraussetzung der Anmeldung zu wahren das an die Schufa weitergegeben hat. Ich kann aber auch Schadensersatz von der Schufa fordern, weil sie einen Eintrag, der längst hätte gelöscht werden müssen, aufgrund ihrer illegalen Speicherfristen weiterhin gespeichert hat. Und da gibt es auch ein ganz spannendes Urteil vom EuGH, lustigerweise noch vor dem einen EuGH-Urteil aus dem Dezember letzten Jahres. Das ist nämlich jetzt ein Urteil gewesen aus dem 4.5., also vor ziemlich genau einem Jahr, 2023. Da war das Aktenzeichen C300 aus 21. Das ist auch ein ziemlich wegweisendes Urteil, weil nämlich vorher die Vorstellung herrschte, dass wenn man Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO haben will, das ist so eine Art Schmerzensgeld, das ist ja ein immaterieller Schaden, dass es da eine gewisse Erheblichkeitsschwelle geben muss. Und dann hat der EuGH gesagt, nö, diese Erheblichkeitsschwelle ist gar nicht erforderlich. Schon die reine Bloßstellung, und da waren wir bei dem Punkt, wie wirkt sich das aus, also die Beeinträchtigung des sozialen Ansehens, begründet bereits einen Schaden. Und natürlich muss die betroffene Person das darlegen und beweisen, aber man sollte da definitiv, das wäre auch ein Ratschlag, dokumentieren, dass man eben negativ Entscheidungen bekommen hat, zum Beispiel im Rahmen einer Vermietung oder im Rahmen eines Kredits. Und da gibt es jetzt ein ziemlich neues Urteil vom Oberlandesgericht Hamburg, wo wir doch hier in Hamburg sind, aus dem 10. Januar 2024. Das ist das Aktenzeichen 13 U70 aus 23. Und die haben da tatsächlich einen Schadensersatz zugesprochen von 4.000 Euro. Da hatte das Landgericht noch 2.000 Euro gesagt. Da hat das Oberlandesgericht gesagt, nein, weil diese Negativfolgen im Alltag muss man auch berücksichtigen. Und wenn man nämlich eine Forderung auch bestreitet und frühzeitig mit dem Anwalt vorgeht, kann man davon ausgehen, dass sowohl der Gläubiger als auch in dem Fall war es die Schufa, bedingten Vorsatz hat, den Eintrag trotzdem nicht zu löschen. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man neben der Löschung auch diesen Schadensersatz geltend macht, hat man natürlich eine gewisse Verhandlungsmasse, mit der man arbeiten kann.
Alles klar, Notar, danke dir für die umfangreichen Ausführungen. Das war tatsächlich sehr spannend, auch wieder heute was dazugelernt. Hast du noch irgendwie einen abschließenden Tipp für unsere Zuhörer?
Sehr, sehr gerne, Igor. Also abschließend kann ich nur sagen, ich würde da nicht lange warten. So ein negativer Schufa-Eintrag beeinträchtigt einem, stellt einem bloß, nimmt einem auch die finanzielle Freiheit. Ich sag mal, die Schufa legt einem in finanzielle Ketten. Und ganz ehrlich, es ist wichtig, da schnell zu reagieren. Und wenn man einfach nichts tut, ist es auch keine Option. Es sind, wie gesagt, 3 Jahre. In der Zwischenzeit gibt es vielleicht noch andere Einträge. Ich kann also nur raten, da möglichst schnell zu reagieren und das auch wirklich jemandem in die Hand zu geben, der da Erfahrung hat und Spezialist ist und vor allem aber auch Erfahrung hat. Und ich mache das schon zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht das EuGH-Urteil gab, oder sogar vor dem Zeitpunkt, wo es die Entscheidung vom Oberlandesgericht Schleswig gab. Und diese Praxis ist wichtig, weil man eben dann genau weiß, wie man mit der Schufa umzugehen hat, um eben so eine vorzeitige Löschung auch herbeiführen zu können.
Hervorragend, alles klar. Und wenn Sie ein Problem zu dem Thema Schufa haben oder eine Löschung begleiten lassen möchten von einem Anwalt, dann melden Sie sich gerne bei dem Kollegen Notar Staheri, der ist im Internet sehr einfach zu finden. Wir werden auch in die Shownotes einmal einen Link zu seiner Internetseite oder zu seiner einschlägigen Internetseite veröffentlichen. Im Übrigen können Sie gerne unseren Podcast abonnieren in Ihrer Podcast-App und bewerten Sie diesen Podcast auch sehr gerne auf iTunes oder Spotify. Welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an kontakt@lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auch ein tolles Format und ja, danke.
Gerne. Bis bald.